Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und mein heutiger Gast ist der Künstler Paul Schrader. So, hier nun der erste deutschsprachige Helium Talk des neuen Jahres, des neuen Jahrzehnts sogar. Da kaue ich immer noch ein bisschen drauf rum. 2020, so eine schöne Jahreszahl, aber eben auch eine neue Dekade. Das klingt immer gleich so groß und bedeutend. Dabei geht es ja eigentlich genauso weiter wie im letzten Jahr. Oder ist bei euch alles anders? Könnt ihr mir gerne mitteilen, ihr wisst ja, ich freue mich immer sehr über Nachrichten und E-Mails von euch. Bei Instagram @heliumcowboy und per Mail an hello@heliumtalk.com. Feedback gibt es übrigens auch einiges zu meiner letzten Episode, dem achten Teil der Gesprächsreihe Off the Record mit meinem guten Freund Jonathan Levine aus New Jersey, einer Legende unter den Galeristen, der vor rund einem Jahr seinen Laden in New York schließen musste, weil der Markt sich einfach zu drastisch verändert hat. Bevor wir uns in unserer kommenden Show noch einmal mit dem Thema Kunstmarkt auseinandersetzen wollen, möchten wir gerne von euch hören, was eure Gedanken dazu sind. Wir wollen unter anderem so ein heikles Thema wie den 50-50%-Split zwischen Galerie und Künstlerin in Frage stellen, in erster Linie um mal zu schauen, ob es nicht doch andere, progressivere Modelle geben muss, als die, die wir nun schon Generationen mit uns rumschleppen und die doch nachweislich heute nicht mehr oder nur noch in Ausnahmen funktionieren. Also schreibt mir bitte, keine Angst, wenn ihr wollt, anonymisiere ich das auch im Podcast, falls ihr zum Beispiel Sorge habt, dass ihr es euch mit Galeristinnen oder Künstlerinnen verscherzt, wenn ihr ehrlich eure Meinung sagt. Einer, der mit einem ganz anderen Modell zurzeit ziemlich erfolgreich ist, ist mein heutiger Gast, Paul Schrader. Paul ist abstrakter Maler, lebt hier in Hamburg, hat früher mal Graffiti gemacht, dann aber nach der Schule erstmal einen sehr soliden Beruf studiert und auch einige Jahre praktiziert, bevor er sich wieder und dann eben hauptberuflich der Kunst zugewandt hat. Paul war Anwalt und jetzt malt er eben nur noch. Das ist tatsächlich für viele auch ein heikles Thema, vor allem wenn man die Kunst immer noch wie etwas Elitäres behandelt. Und damit meine ich nicht im finanziellen Bereich, sondern dort, wo immer noch Grenzen gezogen werden zwischen wer denn nun Künstler sein darf und wer nicht. Zum Beispiel wird diese Frage nicht gestellt, wenn jemand an der HFPK studiert. Macht aber erstmal wie Paul seine Staatsexamen Jura, wird in Kunstkreisen leider immer noch gerne mal die Nase gerümpft. Paul ficht das aber nicht an, denn er ist ja dennoch sehr erfolgreich. Seine Bilder kommen verdammt gut an. Seine letzte Ausstellung in der Barlachhalle K in Hamburg hat sehr gute Kritiken bekommen, war fantastisch besucht und am Ende fast ausverkauft. Und das bei Preisen, die so ungefähr zwischen 10.000 und 50.000 Euro pro Bild liegen. Er macht das momentan auch alles ganz ohne Galerie und dass ich das natürlich höchst spannend finde, ist ja klar. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass Paul die Zeit gefunden hat, zu mir ins Studio zu kommen. Der Mann ist nämlich ganz schön busy. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 65. Episode des Helium Talk mit Paul Schrader. Ich weiß nicht, nimmst du dir fürs neue Jahr was vor, wo du mit anfängst oder trägst du Arbeit aus dem letzten Jahr mit rüber?
Ich habe eine Sache, das ist ein Interview, da werden die Fragen gestellt und ich male die Antworten. Das sind so 12 Fragen und 12 Bilder, die jetzt keine Meisterwerke sind, sondern so auf DIN A4. Ja.
Also mehr Skizzen dann.
Genau, mehr skizzenhaft. Das habe ich noch mit reingeschleppt und dann habe ich mir vorgenommen, Januar, Februar und März einfach nur im Studio zu sein und nur Zeit für mich zu haben, ohne große Termine. Mhm. Also ein bisschen kreativer Freiraum.
Also doch ein positiver Jahresanfang.
Ja, ich glaube, das wird ganz gut. Ne? Ja, ja.
Ja. Es gibt ja einen Grund, warum ich dich ganz gerne in meinem Podcast haben wollte. Das ist in erster Linie ist es Neugier.
Das ist immer gut.
Also das soll jetzt nicht irgendwas anderes schmälern, was du mitbringst an Kunst, an Leistung, sondern wenn man das so ein bisschen verfolgt, ein Freund von mir, der Andreas Loff, der macht auch einen Podcast, das Ziel ist im Weg, heißt der, sehr gut, auch absolut hörenswert, auch hier aus Hamburg, war auch bei mir zu Gast vor, ich glaube, 3 Folgen oder so. Der hat irgendwann mal gesagt, Jörg, sag mal, du musst mal fragen, lad doch mal den Paul Schrader zu dir ein. Und dann habe ich gesagt, den Namen habe ich schon mal gehört, aber wer ist das nochmal? Und dann habe ich mir das angeguckt, weil, also auch das nicht despektierlich, sondern du weißt selber, es gibt 25.000 Millionen Künstler da draußen, man kann nicht alle kennen, aber der Name war mir schon mal geläufig. Und dann habe ich mir das erstmal angeguckt. was du so machst und wie sich das entwickelt. Und ich glaube, die Entscheidung, dich einzuladen, kam, als ich deine Ausstellung Ballachhalle K, da war ich leider nicht da an dem Wochenende.
Genau, die war jetzt im Dezember, die zweite.
Genau, und da habe ich gesehen, was so drumherum passiert und was währenddessen passiert. Und das hat, sag ich mal, mit so traditionell ist auch der falsche Begriff, weil auch Helium Cowboy ist nicht traditionell. Auch wir haben damals vor fast 20 Jahren angefangen, um mit Traditionen zu brechen, die es da gibt. Aber ich glaube, es gibt aus meiner Sicht niemanden, der, ich sag mal, die sozialen Netzwerke und die Mittel, die man heutzutage zur Verfügung hat, um auf sich aufmerksam zu machen, so gut nutzt, wie du jetzt für deine Kunst.
Ja, diese neuen Medien sind da. Wobei, ich habe mich tatsächlich gestern Abend, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf oder nicht, bei Facebook abgemeldet. Da kannst du dein Konto schließen. Und ja, sehr gut, dann hast du noch 30 Tage Zeit, bis das dann wirklich deaktiviert ist und dann sind auch alle Sachen gelöscht. Und ich dachte, also das läuft ja immer so mit, aber ich habe mir mal das also ich finde das Layout ist furchtbar.
Ja, ist over.
Und diese Bedienung ist, also da sind so viele Funktionen, die ich überhaupt nicht kenne. Und dann gehst du da einmal irgendwie in 2 Monaten rein und hast dann 100 Nachrichten, die du auch nicht beantworten kannst.
Also der einzige Grund, warum es mein persönliches Profil auf Facebook mit tatsächlich insgesamt 2 Fotos, auf denen beide draufsteht, bitte folgt mir auf Instagram, ich bin nicht mehr hier noch, gibt, ist, dass ich für diese Helium Cowboy Page, die ich habe, für die Galerie, diese Events noch erstellen möchte, weil die tatsächlich noch einige Leute erreichen.
Ja.
Und das kann ich nicht, wenn ich kein Konto habe.
Ja, das habe ich auch lange überlegt. Jetzt dachte ich, ach, das ist auch egal. Wenn die zwei nicht kommen, dann ist
Aber für mich ist ja als Galerie ist halt wichtig, dass du dann auch im Interesse der Künstler, mit denen du zusammenarbeitest, möglichst alle Kanäle ausnutzt. Aber kommen wir mal zurück, also da ging es mir jetzt auch nicht.
Genau, jetzt sind wir abgeschweift.
Aber zum Beispiel bei der Ballachhalle K, da hast du einfach nur repostet in deiner Story, was andere Leute, wo andere Leute dich erwähnt haben.
Ich habe immer das
Problem. Tak, hätte man, glaube ich, eine Stunde zugucken können.
Das Problem, dass ich auf so meine Ausstellung irgendwie mein eigenes Handy, da mache ich keine eigenen Fotos, weil ich da die ganze Zeit mit Leuten, im Gespräch bin eigentlich. Und die Idee war mal, das irgendwie meinem Assistenten zu geben, aber das habe ich dann auch nicht gemacht. dann ist das ganz einfach, wenn man das repostet. Und das waren, man sieht nur, man ist erwähnt in 99 Stories. Bei 99 hört das irgendwie auf. Okay. Also dann steht da nur über 99. Ich weiß gar nicht, wie viel das am Ende waren, aber war eine Menge. Das waren 680.000 Impressionen in der Woche oder an dem Wochenende. Mhm. Was, irre ist, wenn man sich das mal vorstellt, als Menschen, also das ist immer so eine komische Zahl, die abstrakt ist, ne? Aber wenn du dir die Menschen dazu vorstellst, dann wäre das irgendwie so ein Drittel von Hamburg.
Ja, du musst dir einfach immer noch mal vorstellen, also gut, bei so einer Zahl ist es ein bisschen schwierig, das in einem Raum sich vorzustellen, aber das ist natürlich mal ein ganz gutes Maß, selbst wenn du, also wir reden jetzt bei dir bei fast 10.000 Followern auf Instagram, kommt natürlich eine Menge zusammen, aber selbst wenn du jetzt nicht so viele hast und du hast 150 Likes oder Interaktionen mit dem, was du da gepostet hast, dann muss man sich diese Leute nur einfach mal kurz in einem Raum vorstellen.
Das ist schon so.
Aber das nach außen hat das halt so ein bisschen den Eindruck, dass das ein ganz, ganz wichtiger Kanal und auch Zugang auch zu dir ist. Aber da stand ja keine strategische Planung dahinter.
Überhaupt nicht, nee. Also völlig richtig zu der ersten Frage. Das ist so mein Schaufenster in die Welt. Das funktioniert dafür sehr gut und macht auch Spaß. Also irgendwie ist man davon auch so ein bisschen. Bist du da so süchtig auch so ein bisschen? Also ich finde, die haben ein enormes Suchtpotenzial. Generell das Telefon ja schon und dann dieses Programm sowieso, weil du da, oder Instagram, diese App, weil du immer weiter scrollen kannst. Und dieser Feed ist ja unendlich. Und dann denkst du, ach, ich guck noch mal ein Bild, noch mal. Also so in dieser Zwischenphase, wo man eigentlich gerade nichts zu tun hat, greift man ja so oft zum Handy. Das finde ich eigentlich total bescheuert. Auch das ist ja schon mal der erste Weg der Besserung, wenn man weiß, dass man da süchtig ist. Aber genau, das ist so ein bisschen das Schaufenster. Mhm. Und eine Strategie in dem Sinne gibt es da tatsächlich nicht. Also ich mache wirklich das, was mir Spaß macht, was mir gefällt. Und dass das andere interessiert, hätte ich am Anfang nicht gedacht. So, das ist natürlich jetzt nach, seit wann mache ich das? 2013, merke ich, okay, das trifft irgendwie einen Nerv oder kommt irgendwo an und funktioniert, aber ich wüsste auch nicht, wie man das nochmal replizieren sollte. Mhm. Also so kann ich gar keine Tipps geben.
Ist das denn auch dabei tatsächlich so, weil normalerweise in der Kunst ist es ja, ich sag mal, klassisch, und zu deiner Kunst kommen wir auch, keine Angst, wir reden jetzt nicht nur über Social Media, aber wenn wir das schon mal abgehakt haben, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter hier. Es ist ja nicht so, du sagst selber, du kannst es nicht replizieren. Trotzdem ist es irgendwie das, was Marketing-Experten jetzt sagen würden, ist so ein bisschen Textbook. Sich auch mit Leuten zusammentun, die viele Follower haben, und dann idealerweise selber in dem Bereich ja auch zu so einer Art Influencer zu werden, was jetzt Kunst und sowas angeht. Das heißt, dann ist ja der Punkt erreicht, wo du jetzt so, glaube ich, mit 10.000 kommt man da ganz gut an, wo man sagen kann, immer, den Künstler finde ich ganz gut und wenn Paul Schrader das gut findet, kommen jetzt auf einmal da auch ganz viele Leute
dazu. Genau, dann hat man da irgendwie so eine
Marktmacht. Und so wächst das ja. Und jeder, der sich damit mit auskennt, weiß ja, dass das irgendwie auch auf diese Art und Weise wächst. Die Frage ist natürlich, Kunst ist halt ein sehr, also von, du malst ein Bild im Atelier, das ist die erste Zeit, die du mit dem Bild verbringst.
Genau.
Dann komplett wird alleine. Das idealerweise irgendwo auch gezeigt, in echt, weil es ja wichtig ist, dass man so ein Bild im Original sieht.
Dann kommt sozusagen so an die Welt.
Deine Bilder, wenn du davon erzählst, die sind teilweise 3 Meter groß, die kann man da so Instagram,
das geht überhaupt nicht. Nee, nee. So. Also du hast auch die Leute, die kommen rein ins Atelier oder in die Ausstellung und sagen, ach, das sah auf dem Display irgendwie so viel kleiner aus. Ja, ja. Ist ja klar, weil das irgendwie so ein 5-Zoll-Display ist und das Bild ist halt 3 Meter groß. Ja. Das kriegst du nie im Leben da rein. Ja. Und auch wenn du so Vergleichssachen hast wie ein Stuhl oder ein Tisch oder sowas, wo Leute wissen, wie groß das ist, das sieht man nicht. Dieses Gefühl kommt nicht. Und dann, die Bilder wirken ja durch die Größe. Also weil du als Betrachter natürlich auch erstmal, du kannst 3 Meter gar nicht anschauen, wenn du davor stehst. Du bist einmal überwältigt. Ja. Und das Gefühl hat man überhaupt nicht bei Instagram. Und es ist auch schwer, du kennst es sicherlich, Farben zu fotografieren. Mhm. Also ein Bild, was in verschiedenen Lichtverhältnissen verschiedene Nuancen hat, wo die Farben ganz fein sind, das kriegt man auf dem Foto überhaupt nicht hin. Also da kann man sich nur irgendwie annähern.
Ja. Aber was passiert denn dann darüber hinaus, dass du viele Follower hast, also Kunst verkaufen unmittelbar, also lass mal ganz kurz zu Ende führen. Also da kommt die Ausstellung, wo ich vorher gesagt habe, dann kommt die Ausstellung, gibt es die Bilder nochmal im Original und dann erreichst du aber damit, dass das alles irgendwie auch dokumentiert beziehungsweise verbreitet wird, eben, ja, bleiben wir bei Instagram, eben über Instagram, erreichst du auf einmal eine Zielgruppe, die gar nicht in der Lage dazu ist, in diese Ausstellung zu kommen oder dich mal im Atelier zu besuchen oder dich persönlich kennenzulernen. Mhm. Und passiert da viel für dich als Künstler?
Auf Instagram?
Ja. Oder mehr so, ist es, geht es mehr um die Person und Persönlichkeit?
Das ist so eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, auf Instagram interessieren sich die Leute wahnsinnig stark für Personen, also für Gesichter. Mhm. Was ich so in meinem Freundeskreis sehe, die sind alle so Ende 30. Wenn die was posten, dann ist es oft so der Ausblick vom Berg irgendwie ins Tal oder so, also so ein Horizontsachen, also weg von der Person, weil man natürlich so eine Schamgrenze hat, ne? Als in unserer Generation, glaube ich. Bei den Jüngeren sieht das ganz anders aus. Die fotografieren nicht in den Horizont, sondern die fotografieren in die andere Richtung, nämlich sich selbst. Und die Schamgrenze muss man erstmal überwinden.
Und da geht es in meinem Freund, dass auch Leute jenseits der 50, die das bevorzugt machen.
Ja, aber ich finde, das fällt so von Generation zu Generation schwerer. Absolut. Oder andersrum. Mhm. Die 15-Jährigen haben da sicherlich gar keine Hörung mehr. Nee. Die tanzen bei TikTok fast nackt. So, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich hatte auf jeden Fall diese Schamgrenze und musste das erstmal so lernen, irgendwie abzulegen. Und genau, es ist so eine Mischung aus den Bildern, die vielleicht dann auch, wenn man nur Bilder im Feed hat, irgendwann langweilig werden, weil du hast immer denselben Winkel, immer dieselbe Wand, immer das, ein verschiedenes Bild, aber dann sozusagen, der Feed sieht dann recht eintönig aus, sodass ich gesagt habe, okay, ich mach auch ein paar Bilder von mir da rein und misch das so ein bisschen.
Ich glaube, das ist der große Vorteil daran, dass die Leute darum kümmern, ich glaube, der größte Teil der Leute, die meinen Podcast hören, das sind Künstler auch. Und als Künstler verbringst du halt natürlich relativ viel Zeit auch irgendwie im Atelier. Und jetzt musst du als Künstler dazulernen, dass die Selbstvermarktung irgendwie auch dazugehört. Weil, ja, weil es einfach viel mehr Künstler gibt und viel weniger Ausstellungsmöglichkeiten und viel weniger Leute, die das eben für dich übernehmen.
Es gibt ja vielleicht zwei Arten von Künstlern, wenn man das so ganz grob einteilt. Ja. Einmal der Künstler, der wirklich nur im Atelier ist und die klassische Arbeit macht. Mhm. Und die sieht man bei mir gar nicht. Mhm. Also ich fotografiere keine Bilder im Entstehen. Okay. Also, weil das mein ganz privater Moment ist, wo ich alleine sein will, wo ich niemand haben möchte, der mir über die Schulter guckt. Also
auch kein Work in Progress.
Ganz, ganz, ganz selten. Also, aber eigentlich ist es so, nee. Weil das ist meine Zeit für mich, die ich auch liebe, wo irgendwie du auch Rückschläge hast, die passieren, wenn man ein Bild malt. Jeder kennt das, glaube ich. Wenn was nicht so gelingt, was auch völlig in Ordnung ist.
Ja, das gehört dazu.
Aber da ist Instagram auch sozusagen so ein bisschen fake, weil du natürlich nur das, die Eisspitze siehst, das Ergebnis, was dann gerahmt ist, was irgendwie gut ist. Und die 5 Fehlschläge siehst du nicht. Aber das lasse ich komplett raus. Und, also nochmal zurück. Es gibt ja die Künstler, die nur im Atelier sind und wo dann die Galerie die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt. Ja. Das ist ja eigentlich so die klassische Arbeitsteilung. Künstler muss ja eigentlich gar nichts verkaufen. Das soll ja eigentlich die Galerie machen. Die kriegt dafür ihren Anteil und der Künstler kann weiter arbeiten. Dann gibt's, glaube ich, den anderen Typ Künstler, der eben auch so ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit geht und vielleicht auch selber verkauft und wo diese neuen Medien im Prinzip dieses Schaufenster, was früher die Galerie hatte, so ein bisschen ersetzen. Sicherlich kann man am Anfang nicht sich hinstellen, das müsste eine Galerie machen oder jemand Drittes, der sagt, hier schau mal an, das sind die Bilder von XY, die finde ich gut. Also das ist sozusagen besser, wenn das jemand Drittes über einen macht, weil das hört sich total bescheuert an, wenn man sich da selber hinstellt und sagt, das sind meine Bilder, die finde ich gut. Das ist irgendwie dämlich. Aber abgesehen davon hat man dann das, was früher die Galerie eben hatte, dieses Schaufenster, das hat man jetzt selber. Und das haben ja eigentlich Damien Hirst und Jeff Koons mit ihrer Strahlkraft, die irgendwann gesagt haben, so wir haben diesen Namen, es gibt das Internet, wir haben die Möglichkeit, irgendwie Vertrieb selbst zu machen, so vorgemacht als ganz große. Ne?
Ja, die haben es natürlich dann vorgemacht, als sie auch sagen konnten, ich kann das auch alleine. Natürlich ein ganz anderes Druckmittel gegenüber den Galerien. Ich glaube, die meisten Künstler, die heute bei Instagram ihr Portfolio aufbauen, sind oft auch noch weit davon entfernt, in der Galerie auszustellen. Wir haben, das ist ja auch ein interessantes Thema im Zusammenhang mit dir. Du hattest anfangs Galerieausstellungen gemacht. Machst du jetzt gar keine mehr? Also machst du nur noch komplett Selbstvermarktung?
Ich mag das ganz gerne, aber was ich unfassbar gerne mag, ist diese Freiheit, das zu entscheiden. Darum mache ich selten was exklusiv, sondern das auf Projektbasis. Jetzt kommt zum Beispiel mit Johann König eine Edition raus. Da haben wir ein Bild und das wird als 10er-Edition aufgelegt und über einen Medienpartner dann veröffentlicht. Und das ist so ein Projekt, wo wir mal gucken, wo geht das hin, was passiert da. Ja, danach guckt man weiter.
Hey, Johann König ist natürlich auch jemand, der das Ganze sehr progressiv angeht, ne? Und auch guckt, wo man als Galerie dann noch steht.
Der ja auch komplett neue Wege geht, eigentlich mit irgendwie Modeschauen, Modenschauen in der Galerie. Und ich finde das ganz interessant, weil er ja eigentlich so zwei Kreise nimmt. Also jetzt Yamamoto Modenschau plus Johann König Galerie. Und bringt da aus diesen zwei Kreisen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die sich vielleicht so lose überlappen, macht er einen größeren. Das ist eigentlich eine Idee, die finde ich ganz cool ist. Wobei natürlich auch oft da irgendwie, ich glaube, der Kunstkreis so ein bisschen mit der Nase rümpft und sagt, macht man sowas? Aber ich finde, solche Regeln gibt's ja eigentlich nicht mehr.
Also mal ganz ehrlich, das ist ja nichts Neues, hat das mit Instagram und Internet zu tun. Man weiß es heute noch ein bisschen mehr. Josef Beuys hat in den 70er Jahren hat auch seine Professur verloren und sich mit der Kunstakademie Düsseldorf angelegt, weil er nicht einverstanden war mit dem Auswahlverfahren der Künstler damals, sondern gerne alle annehmen wollte, die sich beworben haben. So. Und also mal ganz grob zusammengefasst die Geschichte. Das heißt, wenn ich dran denke, als ich Helium Kauber aufgemacht habe, Da wollte ich auch auf gar keinen Fall eine Galerie aufmachen, wie ich sie kennengelernt hatte, die so einen Gatekeeper haben, an dem du einfach nicht vorbeikommst, wenn du kein Vitamin B hast oder wenn du eben nicht an der Akademie studiert hast. Mhm. Und also ich habe ja auch nicht studiert, genauso, also zumindest nicht, also ich habe nicht studiert und du hast zumindest nicht Kunst studiert. Aber das sollte, als ich das aufgemacht habe und als sich so eine neue, jüngere Galerienszene entwickelt hat, da sollte die Herkunft und die Ausbildung des Künstlers sollte nichts damit zu tun haben, ob wir das ausstellen oder nicht. Und dieser ganze Begriff Kunst und Naserümpfen, wird immer noch ein bisschen versucht. Jetzt leben wir auch in Deutschland, wo das meiner Meinung nach immer noch sehr, sehr, sehr nachhaltig versucht wird. Also auch ich stoße heutzutage immer noch an Grenzen, wo ich denke, was hat das mit der Qualität des Bildes und der Aussage und der Haltung des Künstlers zu tun, ob der da bei dem und dem Professor jetzt war. Aber du wirst in Deutschland immer noch so ein bisschen dran gemessen.
Ich finde das ganz witzig, weil in Deutschland ist ja so ein Autoritätsdenken oft da. Und diesen Kunstkreis gibt's ja gar nicht. Also das sind ja alles verschiedene Personen, die man aber dann so ehrfürchtig als Kunstkreis zusammenschließt. Aber da muss man ja einfach nur sagen, so jeder Mensch hat einen eigenen Kopf auf dem Hals und kann ja entscheiden, was er gut findet, was er nicht gut findet. Und ob man dann im Kontext irgendwie Sachen einordnen kann und da eine Bildung hat oder eine Erfahrung, das ist sicherlich auch wichtig. Aber trotzdem ist dieser, und die haben ja auch nicht alle dieselbe Meinung, das ist ja nicht so, dass da irgendwie ein Kartell herrschen würde und die sagen, das ist gut oder schlecht, sondern da ist man immer ein bisschen zu ehrfürchtig, finde ich, und das muss man gar nicht so ernst nehmen.
Ja, ich glaube, das ist für mich immer so ein bisschen ein Paradox. Auf der einen Seite sagt man, Künstler müssen alle Freiheiten haben, sonst können die nicht kreativ. Aber wer wird schon Künstler und wieso wird man Künstler? Das ist ja die ursprüngliche Motivation. Du bist ja nicht Künstler mit einem Karriereplan und zu sagen, dann und dann zweites, drittes Schlagzeilen und dann, ne, so, das machst du ja nicht, das kannst du so nicht planen. Und wenn man dann hingeht und sagt, aber darf der das? Diese Fragestellung darf es ja eigentlich nicht geben. So, die gibt es ja auch nicht bei dem Werk letzten Endes. Und die kommt natürlich immer wieder vor. Jetzt wirst du wahrscheinlich auch ab und zu damit konfrontiert, wieso du denn eigentlich Künstler sein möchtest. Du hast doch eigentlich deine Karriere schon da schon einen Haken dran gemacht. Aber jetzt widersprichst du natürlich all denen, die sagen, das darf der nicht, weil du zum Beispiel mit jemandem wie Johann König zusammenarbeitest, der wiederum sagen kann, der kann fast bei jedem inzwischen schon sagen, der darf das und die Leute hören zu.
Ja, das ist ganz witzig. Ne? Sobald man irgendwie so ein.
Wie ist das dazu gekommen, dass du mit Johann König?
Ich habe den Podcast mit Philipp Westermeier gemacht.
Den habe ich auch gehört. Ja, sehr guter Podcast. Ja.
Das war witzig, weil Philipp eigentlich nicht so viel Ahnung von Kunst hatte.
Nein, aber das hat er richtig gut gemacht.
Ja, das hat er richtig gut gemacht. Er wollte immer so. Er hat mich sozusagen als Start-up irgendwie so ein bisschen behandelt und immer gefragt: Ja, kann man das denn auch verkaufen? Also deine Firma. Ich meine, meine Firma ist. Ich bin ja Freiberufler. Das hängt so ein bisschen an der Person, da kann man schlecht irgendwas verkaufen. Aber das war witzig. Und jedenfalls nach dem Gespräch schrieb mir Johann König, wir sollen mal einen Kaffee trinken.
Und dann bin der war ja auch in dem Podcast.
Genau.
Das hat
der auch schon. Der kam, glaube ich, kann mich gar nicht richtig erinnern, davor oder danach?
Ich glaube danach. Ja, deinen habe ich auf jeden Fall anschließend gehört. Aber den mit Johann König habe ich gehört, dass er rausgekommen ist, glaube ich tatsächlich. Ja. Und da ist wirklich, das ist auch mal erfrischend, dass der Gesprächspartner eben nicht unmittelbar jetzt so direkt aus der Kunst kommt.
Total, das war witzig, weil man konnte dann ihn immer wieder so ein bisschen einfangen mit seinen Ideen. Oder was ist einfangen, aber sozusagen da so eine Tarierung vornehmen in dem Gespräch. Und das war total cool. Philipp ist noch der Liegestuhl zusammengekracht, ich glaube, das hat man auch gehört. Aber es war unfassbar heiß. Wir saßen irgendwie im Garten und es waren 34 Grad und wir hatten 50er Sonnencreme.
Aber wir waren kurz davor, ins Wasser zu springen oder so. Das hat mir auch gesagt. Er so. Ich habe den ja im Winter gehört.
Nee, und dann bin ich bei Johann gewesen und wir waren um 5, glaube ich, verabredet und er hatte nicht so viel Zeit und meinte, komm danach, doch, wir gehen heute Abend alle essen, komm noch dann zum Essen vorbei und dann haben wir da von 8, glaube ich, bis 1:30 irgendwie gesessen und an einer langen Tafel.
Über einen Podcast, den Johann König kennengelernt. Ich glaube, viele Künstler würden den gerne mal kennenlernen, aber das ist natürlich auch wiederum sowas, Der arbeitet natürlich in einem Segment Kunst, wo deine Preise natürlich auch schon interessant werden, interessanter werden, auch wenn Johann König die Preise sicherlich weitestgehend selber gestalten kann.
Ja.
Aber da wird man natürlich auch hellhörig, wenn man sagt, okay, da muss ich jetzt nicht eine 3000-prozentige Preissteigerung machen, um dass das überhaupt halbwegs interessant wird, meine Kosten zu decken. Denn Johann Königs Kostenapparat möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Ich glaube auch
nicht. Also, an Einnahmen
hat sich ja schon denken.
War da ja, ja genau, offen, ne? Ja, war ziemlich offen. Ja, warum auch nicht? Also, das ist ja, off topic, aber ich mache ja seit geraumer Zeit mit meinem Freund Jonathan Levine hier mal regelmäßig einen Podcast in meiner als Helium Talk, den nennen wir Off the Record. Da reden zwei Galeristen miteinander, die wir beide irgendwie sind, bisschen anders. Ich habe ja noch eine andere Aufstellung als er, aber Jonathan hat letztes Jahr seine Galerie zugemacht und das war eine der wichtigsten Galerien, gerade in dem Bereich Lowbrow und junge amerikanische Kunst und sowas, aber auch natürlich aus der Frustration heraus, weil es eben einfach nicht funktioniert. Mhm. Und dann haben wir angefangen, uns mal darüber zu unterhalten, den Leuten einfach nur mal zu sagen, okay, stell dich mal vor, Miami kostet dich dann 45, 50.000 Euro allein nur, dass du dann Stand hast und drei Leute, die arbeiten, da hast du noch, ne, da musst du noch die Kunst einfliegen, da musst du all diese Sachen machen und dann überleg dir mal, wie viel Kunst du verkaufen musst, um da hinterher mit einem Lächeln rauszugehen und nicht mit einem Bankrott. Und darum ist es halt wichtig, dass man vielleicht gerade in dem Bereich, wo alles immer so schön aussieht, immer so toll aussieht, auch mal tatsächlich die Leute damit konfrontiert, wo denn eigentlich gerade bei den Ausstellern, gerade bei den Galerien der Kostenapparat liegt.
Ja, ja, klar. Ja. Also und Miami, also solche, wie nennt man das jetzt mal, so Leitmessen, sind ja auch oft einfach nur der Stempel, dass man da war, ne? Und dass man dann irgendwie im Nachhinein verkaufen kann. Aber dann muss man das natürlich auch.
Auch das musst du dir leisten können.
Ja,
wollte also, ich sagen. Das ist Ding. Natürlich
eine teure Werbung.
Also, als ich 2005, 2006, egal, eines dieser beiden Jahre das erste Mal auch in Miami mit der Galerie waren, haben wir richtig Geld verdient, weil sonst wäre das für mich auch ein Abenteuer gewesen, was ich mir sonst nicht nochmal hätte leisten wollen. Das war aber eine andere Zeit, da haben die Leute noch ganz gerne Geld für Kunst ausgegeben. Diesen Schritt hinzu, wir machen das als eine Marketingausgabe, gehen wir an diese wichtigen Messestandorte. Das kann sich auch nicht jeder leisten.
Ja.
Dann müsstest du ja, also idealerweise fährst du auf eine Messe mit einem gefüllten Adressbuch von Leuten, die du vorab schon einladen kannst und fährst wieder weg und hast das nochmal, keine Ahnung, verdoppelt oder da auf jeden Fall nochmal wichtige
Kontakte gemacht.
Und das ist ja alles extrem fragil geworden. Darum ist ja so ein Modell, um mal wieder auf dich zurückzukommen, ein Modell, was du machst, wo du sagst, ich kümmere mich da selber drum, auch um meine Ausstellung. Ich meine, Barlachhalle, das hast du selber organisiert.
Genau, das habe ich selber organisiert. Mir und ein Freund, der hat früher, also er macht das Miniatur Wunderland mit, als Halbbruder von den Braun-Brüdern.
Okay, kannst ruhig einen Namen sagen.
Sebastian Drexler, also ganz guter Freund von mir und der auch bei mir mal gewohnt hat. Mhm. Also wir haben eine WG zusammen gehabt. Und der kam auf eine Messe und sagte, ja, also lass uns doch mal, also nochmal zurück. Der hat im Miniaturwunderland hatten die irgendwie 300 Quadratmeter, da hatten die keine Baugenehmigung und da hat er das Loki gemacht. Das war so eine Party, weil er gesagt hat, so ich mach gerne Partys. Er hat, glaube ich, auch damals auf dem Kiez seine Ausbildung gemacht, irgendwo in irgendeinem Club. Und hat schon immer gerne Partys gemacht. Mhm. So. Und dann sagte er zu mir, lass uns doch mal eine Party machen, weil er kam auf eine Kunstmesse und meinte, das ist ein bisschen langweilig hier. Also 8 Stunden hier rumstehen, Beine im Bauch stehen. Meinte, naja, ein Party passt vielleicht nicht so richtig gut zu Kunst, weil du hast ja irgendwie teure Bilder, du willst ja auch irgendwie zeigen. So dunkler Club, das widerspricht sich so ein bisschen. Jedenfalls haben wir dann einen Kompromiss gefunden und den Altonaer Kaispeicher gemietet. Auch unfassbar teuer, 4.000 Euro, glaube ich, für nicht mal 24 Stunden.
Okay.
Und haben dann da die Bilder aufgehangen, mittags Türen aufgemacht so um 14 Uhr und dann kamen die Leute rein, konnten ganz in Ruhe Kunst gucken und abends haben wir die Bar aufgemacht um 19 Uhr und dann ging das bis 4 Uhr nachts, glaube ich, war eine wilde Party mit Erkan, der hat aufgelegt, war witzig.
Erkan ist, glaube ich, der ehemalige Basketballtrainer von meinem Ältesten.
Das kann gut sein. Der hat auf jeden Fall richtig gerockt. Und alle Leute fanden es unfassbar gut. Ich am nächsten Tag, weiß ich noch genau, war ich mit meiner Mutter und meinem Vater irgendwie essen. Kein einziges Bild verkauft, richtig hohe Kosten, am Boden zerstört. Mhm. Und dann kam das aber so reingetickert. Also, weil an dem Abend hat niemand was gekauft, aber die Leute haben es gesehen. Mhm. Und dann Kunst kaufst du vielleicht auch nicht sofort. Und dann hat es irgendwie so 1-2 Wochen gedauert. Und dann war es doch noch ein Erfolg.
Aber hast du dich selber darum gekümmert? Dass, also haben die dich dann angerufen? Oder?
Ja, und dann kommen dann im Studio vorbei und sagen, ich habe das Bild auf der Ausstellung gesehen, ich würde es gerne mir nochmal in echt angucken. Irgendwie lässt mich gerade nicht mehr los. Und,
also komplett ohne Middleman. Wenn
man so ohne schaut. Middleman. Und was ich so schön daran finde, ist dass man frei in der Gestaltung ist, dass man wirklich alles machen kann. Also das Layout der Einladungskarten, wen man einlädt, was für eine Zielgruppe soll das sein. Ich habe bewusst ganz junge Leute eingeladen, die sich das vielleicht gar nicht leisten können, aber die eine coole Party machen. Und dann kommen schon 2, 3 Ältere, die vielleicht auch mal ein Bild kaufen können, kommen schon noch dazu und fühlen sich da irgendwie wohl. Und das hat Spaß gemacht. Und dann haben wir das mit ganz vielen Freunden. Also Erkan hat aufgelegt, Basti hat sich irgendwie so um Sponsoring gekümmert, hat bei Carlsberg irgendwie das Bier organisiert und bei Fritz Kohler die Bänke. Jan, ein Freund von mir, hat so die Organisation dann vor Ort gemacht. Der hat irgendwie auf dem Deichbrand da die Festivals, wie heißen die denn noch gleich?
Dockville.
Ja, genau. Ja. Da macht er immer die Sicherheit und hat dann sozusagen da das Personal organisiert und so weiter und so fort. Also das war ganz witzig, weil du mit vielen verschiedenen Leuten dann schon zusammen, also du bist nie alleine, aber du kannst sozusagen schon sagen, wie du es haben willst und organisieren. Mhm. Und das war einfach wahnsinnig schön, mit Freunden zusammenzuarbeiten und dann irgendwie sowas auf die Beine zu stellen. Und das hat sich so daraus entwickelt.
Genau. Okay, aber du, also woher wusstest du denn, was deine Bilder kosten? War das dein
das Gefühl, ist, oder? Nee, das ist so wirklich der Markt. Also hört sich jetzt einfach an, aber das erste Bild hat 500 Euro gekostet. Das war, glaube ich, 3 Bilder verschenkt am Anfang, als ich angefangen habe zu malen. Und dann sagte ein Freund von mir, das hätte ich gerne und ich würde dir dafür 500 Euro geben, so. Da habe ich gar nicht gesagt, das kostet jetzt 500 Euro, sondern er hat gesagt, da gebe ich dir 500 Euro für. Ist das okay? Meinte ich, ja super, mega gefreut. Habe ich auch nie damit gerechnet, dass irgendwas verkauft wird. Ja. Und dann war das zweite, klar, okay, das muss ein bisschen teurer sein, das hat dann 800 gekostet. Und das dritte, ich glaube 1500. Und so geht das immer so kleine Schritte hoch. Und jetzt mache ich das so, dass auf einem Stand wird ein Bild, also immer pro Format ist der Preis, wird ein Bild 2 oder 3 Mal verkauft und dann springt es um 1.000 oder 2.000 Euro. Also jetzt sind die kleinen mit 1,40 mal 1 Meter sind so bei 15.000 Euro. Und da bleiben die jetzt noch 2, 3 Mal und dann geht's wieder hoch. Und dann geht's auf 16 oder 17.
Okay. Also das ist ja ganz anders als Galerien, dass damit umgehen würden, ne? Also
ja, Olaf Hayek, ein Freund von mir aus Berlin, der Künstler, der hat da immer so einen komischen Schlüssel. Also da kommen dann irgendwelche Kommazahlen hinten raus und
ja, also was heißt mal, also da gehst du ja ähnlich vor. Du gehst nach dem Format nach dem Bild und danach wird das bepreist und so macht man das in der Kunst ja auch. In der Regel hat man sich da so drauf geeinigt, dass es einen Faktor gibt, den ein Künstler hat. Und dann werden immer die Zentimeter zusammengezählt und dann wird das mit dem Faktor multipliziert. Ja, ja. Und dadurch hast du einfach den Vorteil, also das hat zumindest die Nachverfolgbarkeit, warum ein Bild, was 20 mal 30 Zentimeter ist, so viel kostet und ein Bild, was 100 mal 150 Zentimeter kostet, das kostet. Die Frage ist halt, wie wird der Faktor ermittelt und wonach ermittelt sich dieser Faktor und wann geht man, erhöht man den? Und wenn du im Galeriekontext jetzt arbeitest, dann gibt es Künstler, die verändern ihre Preise jahrelang nicht, weil man irgendwie sagt, das ist schon ein guter Preis und damit habe ich die Zielgruppe. Es geht ja auch immer nach dem,
wen erreicht man. Total.
Also ich sag mal, Helium Cowboy ist keine Galerie, in der ich Kunden habe, die für 30, 40, 50.000 Euro Kunst kaufen. Wir haben zwar auch schon für viel Geld Kunst verkauft, auch früher schon, aber ich sag mal, unser Wert liegt irgendwo bei, wir verkaufen auch Arbeiten für 100 Euro, aufwärts bis, keine Ahnung, 10, 15 oder so. Und das heißt, da muss man dann halt auch extrem behutsam umgehen, auch im Interesse des Künstlers, dass man nicht hingeht und sagt, boah, jetzt habe ich die 10 Bilder von Victor Castillo verkauft und die nächsten kosten jetzt alle 1.000 Euro mehr, dann kann es sein, dass ich keine mehr verkaufe, weil der Markt weg ist.
Ja, ja, das ist so. In der Tat so, dass man merkt, dass die Zielgruppen sich, oder was jetzt Zielgruppen?
Das ist genauso unromantisch wie das, was du sagst, also weil die Leute wollen ja immer das Kunst.
Die Käufer schafften teilweise dann auch wegbrechen und neue hinkommen. Also weil ein Student kann sich einfach 15.000 Euro für ein Bild in den meisten Fällen nicht mehr leisten.
Ja,
so. Das ist total schade und das ist blöd, aber das, da hört es dann irgendwann auf. Ne? Da hört es wahrscheinlich schon bei über 10.000 auf. Ich glaube, selbst 5.000 ist bei manchen schwer.
Absolut.
Da den sauren Apfel, da muss man
reinbeißen.
Also das, bei mir ist es so, dass die Preise sich so entwickeln und du merkst immer, wenn jemand zu schnell Ja sagt, dann war es zu billig.
Ja, aber ist das wirklich was, wonach man den Wert der Bilder bemisst? Also ich meine, wenn du das so kalkulierst, dann ist es ja, dann gibt's da ja im Prinzip kein Ende. Das geht ja dann das immer so weiter.
Wenn, chronologisch wird's
teurer. Wenn Angebot, Nachfrage, wenn die Nachfrage weg ist. Was ist, wenn die Nachfrage bei dir 150.000 Euro wegbricht? Und dann sagen, jetzt ist es aber auch erreicht. Jetzt.
Ich weiß es auch nicht. Das ist, da mache ich mir auch gar nicht so richtig Gedanken drüber. Das ist, wie gesagt, alles keine Strategie, sondern irgendwie so.
Aber
vielleicht kommt es auch irgendwann auf so ein Plateau, ich weiß es nicht.
Also, aber weil ganz ehrlich, im Zusammenhang mit Kunst und Kunstpreisen ist das glaube ich, das allererste Mal, dass ich höre, dass Preise so entwickelt werden. Ich meine, das ist ja schön für den Künstler und auch schön für die Galerie, wenn man das so machen könnte. Und vielleicht ist das ein Weg, um den Druck zu erhöhen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass du alle deine Bilder verkaufen musst. Und wenn das aufhört und du einen Bestand, dann gibt's, in der Kunst gibt's ja auch diesen schönen Begriff von der künstlichen Verknappung. Das passiert ja nun auch oft bei vielen Künstlern, dass man hingeht und sagt, die ganze Ausstellung ist ausverkauft, dabei sind nur 3 Bilder verkauft. Und wer jetzt was Neues will, muss warten, bis es wieder neue Bilder gibt und sich dadurch eine Warteliste aufbaut.
Das psychologische Spielchen, da bin ich auch, das ist ja in allen Lebenslagen immer, da bin ich aber unfassbar schlecht. Also das kann ich weder in irgendwelchen Beziehungen noch in so geschäftlichen Beziehungen. Also klar, wenn man sagt, dass bei mir ist es so, dass ich am Anfang ja noch gearbeitet habe und da immer keine Zeit hatte, E-Mails zu beantworten. Und das ist ja ganz witzig, wenn du 2 Tage auf eine E-Mail nicht antwortest, wird der andere irgendwie schon nervös. Aber das kannst du, glaube ich, nicht spielen. Also ich kann das nicht spielen.
Ja.
Entweder ist das so, dass du gerade keine Zeit hast, oder ich antworte dann eigentlich sofort, wenn ich es schaffe. Aber es ist ganz interessant, ja, wo geht das hin? Ich weiß es nicht.
Ja, aber trotzdem, also das ist, ich meine, wenn Johann König dich unter Vertrag nimmt, dann wird er seine Preisgestaltung schon dir sagen und dann ist die so, ne? Da wirst du auch nicht dann sagen können, nee, pass mal auf, wenn du die verkaufst, werden die alle 10.000 Euro teurer. Ich glaube, keine Ahnung.
Ja, soweit sind auch. Wir.
Soweit ist man ja noch nicht.
Aber erstmal diese eine Auflage.
Aber das ist natürlich schon, also wie gesagt, für mich ist das, weil ich hab mich gefragt, wie lange machst du das jetzt?
Seit 2013.
2012. Wie schafft man das innerhalb so kürzester Zeit, auch tatsächlich eben, wie gesagt, ohne eine Galerie, die ja auch für den Markt zuständig ist, also ohne eine feste Galerie, die auch für den Markt zuständig ist, da hinzukommen, dass die Bilder, das ist sehr teuer, also im Kunstkontext, ne? Wir reden, da bist du jetzt ja schon bei einer, also du weißt ja selber, es gibt eine breite Masse von Kunst und auch Galerien und dann oben gibt es eine Pyramide. In der Pyramide sind die Gagosians und Perrotins dieser Welt und die entscheiden selber frei, wie die Preise sind und wer die Bilder kaufen darf. Und wer tatsächlich Künstler ist und wer es wert ist, diese Kunst zu kaufen. Aber das ist ja eine ganz kleine spitze Gruppe. Das heißt, du bewegst dich mit deinem Preissegment schon in dem höheren Segment. Und das mit einem ganz großen Selbstbewusstsein zu sagen, wenn das Bild verkauft ist und es nichts mehr gibt, dann wird das nächste teurer.
Ja.
Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich meine, wenn die funktioniert, ist das natürlich super.
Das ist, also.
Oder hat man dir das irgendwann mal erzählt, mach das mal so?
Nee, überhaupt, also das gar nicht. Also es gibt wirklich null Strategie, das glaubt mir immer keiner. Aber ein Sammler sagte einmal zu mir, das ist halt so viel wert, was wie Leute bereit sind, dafür zu zahlen. Und ja. das ist es am Ende auch. Und wenn du sagst, das kostet jetzt 15.000 und dann kommt keiner, dann ist auch gut. Also so. Und wenn jemand kommt, auch, also so, das ist ja nie der Driver, irgendwie einen Preis zu machen und das Geld zu verdienen, sondern das geht ja genau andersrum. Der Driver ist ja das Bild zu malen und so ein Werk zu schaffen. Und wenn es dann verkauft wird, dann tut das natürlich nicht weh. Also da bin ich der Letzte, der jetzt sagt, das ist doof, wenn es verkauft wird, weil ich hasse Kommerz. Das freut mich und ist auch ein Stück Anerkennung und irgendwie auch ein Kompliment und es gibt mir die Möglichkeit weiterzumachen, aber es ist nie der Ansporn. Also dieser, ich weiß nicht, das kennst du sicherlich auch, dieser Antrieb, den man hat, um Kunst zu machen, der kommt ja aus einem raus und das ist ja nicht das Geld.
Ja, nee, klar, also das eine hat nur sofern mit dem anderen was zu tun, dass es einem unmöglich ist, ohne Geld zu verdienen, weiterzumachen.
Ja, sich so, Zeit frei halt zu schaufeln eigentlich. Ne?
Aber ja, also du kannst nicht mit einer Preisvorstellung im Kopf oder mit einer Karrierevorstellung im Kopf anfangen, Bilder zu machen.
Das ist ja, schon richtig. Genau.
Aber wenn, also wenn man dann so ein bestimmtes Level erreicht hat und auch eine gewisse Popularität erreicht hat, fällt dann das natürlich auch ein bisschen leichter, da großzügiger mit umzugehen mit dem ganzen Kram. Aber ist denn so eine Ausstellung wie in der Barlacher, ist sie dann ausverkauft am ersten Abend, Wochenende oder danach?
Wir haben am ersten Tag, glaube ich, 6 Bilder verkauft an dem Freitag. Also es war Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm. Freitag war so ein bisschen, ab 19 Uhr ging das los, bis 23 Uhr, so ein bisschen Kräfte schon für Samstag, weil da ging es von 14 Uhr bis, ich glaube, 2 oder so. Mhm. Und Sonntag war da so ein bisschen auslaufend für alle, die noch einen Kater haben und gerne vorbeikommen wollen oder mit dem Hund raus wollen oder so.
Ja.
Und wir haben am ersten Abend, glaube ich, 6 Bilder verkauft. Und jetzt sind noch 2 da, die ich zugegebenermaßen auch nicht so stark fand. Und wir haben eine komplett andere Reihe mit Linda Böse, das ist eine Fotografin, ganz hervorragend, finde ich, und eine gute Freundin von mir. Und die hat Fotos gemacht von Stephanie Giesinger, die Model ist. Und diese Fotos haben wir groß aufgezogen auf Aluminium und ich habe dann da sozusagen drüber gemalt. Mhm. Da ist noch nichts verkauft worden, weil ich glaube, da müssen sich die Leute erstmal an so einen neuen Stil gewöhnen. Mhm. Und das dauert auch immer, wenn du eine neue Serie hast. Ich liebe das ja. Wenn
Kollaborationen sind prinzipiell auch mal schwierig. Also auch bei
bekannten Künstlern ist das nicht mehr. Also ich bin mir sicher, dass das funktioniert, aber du musst die Leute erstmal irgendwie dran gewöhnen und irgendwie so das Auge dran gewöhnen.
Klar.
Und die sind aber noch nicht weg. Und aber sonst war es die erfolgreichste Ausstellung, die ich je hatte.
Mhm. Ja, weil also auch vor dem Hintergrund, wenn du sagst, wie würdest du denn beim Thema künstliche Verknappung, würdest du denn mit, wenn die Bilder, die du selber persönlich nicht so hundertprozentig stark findest, was absolut legitim ist, ne?
Also das ist ja, man hat ja so, immer so seinen Favoriten.
Ja, ja, genau. Und dann, also die sind ja gut genug für dich, um sie in der Ausstellung zu zeigen. Ist ja kein Ausschuss. Aber würdest du auch hingehen, wenn du jetzt sagst, okay, die liegen jetzt schon seit einem Jahr, ich packe die weg oder ich zeige die nochmal oder vielleicht gehe ich nochmal ran?
Die beiden habe ich jetzt, also was eigentlich sehr selten ist und das ist eigentlich die Ausnahme, die beiden habe ich jetzt aber aus dem Rahmen genommen und da gehe ich nochmal ran. Mhm. Ich hatte das eine, also ich habe mal früher im Café gearbeitet, irgendwie während des Studiums und so mein erster Cappuccino war kacke. Ging dann raus und dann sagte mein Chef, pass auf, hier die Leute kommen rein, einmal trinken einen Kaffee und der ist dann sozusagen unser Markenzeichen, mach den nochmal, also den kippst du jetzt weg. Und das fand ich eigentlich eine ganz gute Lehrstunde, weil das ist, wenn du ein Bild rausgibst, dann muss das hundertprozentig sein. Das hängt irgendwo, das wird immer wieder gesehen, das ist die beste Werbung für dich. Insofern habe ich jetzt die beiden Bilder, das sind glaube ich 12 oder 13 Bilder da in der Ausstellung, und die beiden, die jetzt nicht so stark waren, die waren irgendwie so 80%, was eigentlich doof ist. Die mussten dahin, weil sonst ist die Wand leer. Das ist auch doof. Und darum, eigentlich habe ich die 3 Wochen stehen. Guck, dann finde ich die immer noch gut. Wenn du das Gefühl hast, okay, das ist fertig, das Bild, dann finde ich immer diese 3 Wochen Zeit ganz gut, um zu sehen, ist es immer noch cool, gefällt mir es immer noch. Und kann das raus. Und die beiden kommen jetzt noch mal ins Atelier aus dem Rahmen raus. Und
das wiederum ist auch was, glaube ich, was dich ein bisschen unterscheidet. Da ist so eine gewisse Ehrlichkeit drin, was für den Umgang mit dem eigenen Werk angeht. Ne? Also ich glaube, dass Paul Schrader auch durchaus ein bisschen verstörend wirken kann auf gerade das, wo wir also gar nicht mal mit diesem ganz eng gefassten traditionellen Kunstbereich, sondern auch auf andere Künstler. Du weißt ja auch, ich meine.
Ja, ist ja auch komplett legitim.
Ja, ja, natürlich, klar. Also ich meine, das, was ich mache, was manche Leute das scheiße finden, dass ich eine Galerie habe und meine Kunst mache und alle denken immer, ah ja, da ist ja alles für den, der macht das ja alles selber. Im Prinzip mache ich ja nichts anderes als du, ich mache es ja selber.
Ja.
Aber
das ist ja Bullshit, das Schöne an der Kunst, jeder muss es ja selber machen.
Aber am Ende muss es irgendwie jeder selber machen. Ich glaube, heutzutage gehen viele Künstler hin und machen auch viele Dinge selber. Die diese Zusammenarbeit zwischen Galerie und Künstler, die es mal gab, darum mache ich das ja auch nicht mehr so, auch aufgehebelt hat. Und nochmal kommen wir zu meiner Anfangssituation zurück. Neugierde, rauszufinden, wie machst du das? Wie stellst du das an? Wie funktioniert das für dich? Hast du denn auch das Gefühl, dass du, keine Ahnung, du lebst ja jetzt hier in Hamburg. Hamburg hat ja hat eine gute Kunstszene, wie ich finde, qualitativ auch eine gute Kunstszene, hat ein paar gute Galerien, ist ein bisschen natürlich nicht so viel wie in anderen Metropolen wie New York oder sowas, oder auch in Berlin. Ganz große Namen fehlen hier natürlich. Nachvollziehbar, weil der Markt auch ein ganz anderer ist. Du siehst ja, die Hamburger feiern die Affordable Art Fair.
Natürlich, also ist auf ja der einen Seite ja ist ja schön, dass was passiert, auf der anderen Seite.
Aber das ist der Hamburger, ne? Konflikt, ne? Ja. So ein bisschen. Schön, dass was passiert. Aber wir haben eine gute Kunstszene in Hamburg. Aber fühlst du dich der auch zugehörig? Also du hast bei der Millantor Gallery schon mitgemacht, glaube ich.
Genau, bei der Millantor Gallery habe ich jetzt zweimal mitgemacht. Ja und nein. Also so, das ist ja wieder dieses Gefühlte, was ist so eine Kunstszene eigentlich, ja, ne? Und ich als absoluter Quereinsteiger mache ja eigentlich nur meine Scheuklappen runter und mache das, was mir gefällt. Und dann kommt die Millantor Gallery und sagt, hast du Lust, da mitzumachen? Also super cool, das war beides mal Wahnsinnsergebnisse, die da erzielt wurden. Und das für Viva Con Aqua hat natürlich schon Spaß
gemacht. Du warst bei der Auktion dabei, ne?
Genau, so, ja. Und das ist natürlich auch ein, also ich finde das fast so ein Familienfest, was eine wahnsinnig schöne Stimmung hat. Das mag ich an der Kunst so gerne, die ja so Stimmungen kreiert. Also es ist ja nicht nur das Bild, sondern es geht ja noch viel weiter. Also du tust einen Rahmen drum und dann gibst du dem ganzen Rahmen, ob das jetzt im St. Pauli-Stadion ist oder eben in der Barlachhalle oder bei dir zu Hause im Studio. Aber du kreierst ja eigentlich eine Stimmung, einen Moment, von dem auch das Bild dann lebt oder was dann so reflektiert wird in diesem Moment. Und das zu kreieren, das finde ich eigentlich das Spannende. Also auch wenn der Moment jetzt nur ein Abend ist oder so.
Ja, also mir geht es so ein bisschen darum, ob das.
Aber ich bin natürlich nicht an der HFBK oder so gewesen, wo ich in so einem Kreis, in so einer Klasse gewesen wäre, wo ich jetzt sage, da fühle ich mich unter diesen
Zehn. Ja, aber wenn du, keine Ahnung, wenn du abends in die Affenfaust gehst, wirst du da begrüßt von anderen Künstlern oder kennt man dich da gar nicht oder sagt man nur, guck mal, da kommt der Paul Schrader, 80.000 Euro für seine
Bilder. Ich weiß es nicht. Also Markus mag ich ja sehr gerne.
Ja.
Und wir hatten mal das Knotenpunkt-Festival da besprochen. Ob ich damit mache oder nicht. Und das ist dann nichts geworden, aber trotzdem, also Affenfaust finde ich eine coole Sache, weil die natürlich auch neue Wege gehen und irgendwie auch da den Stadtteil so ein bisschen aufmischen und die Paul-Rosen-Straße da hinten ist sowieso mein Lieblingseck auf St. Pauli.
Ja, ich weiß nicht mehr, was mein Lieblingseck auf St. Pauli ist, das hat sich alles so verändert, aber das muss ja, also ich glaube, ich mag die Ecke von der Affenfaust nicht, da haben sie neulich mal ein Fahrrad geklaut.
Ja,
nichts gegen die Affenpost,
das ist da verständlich. Können die ja
nicht für, aber am herrlichen Tag beim Aufbauen von der Ausstellung. Arschlöcher. Das ist schon was Besonderes, dass du dich da frei machst von vielen Dingen. Ballachhalle K wollte ich ja nochmal sagen, die kann man ja mieten, ne?
Genau.
Also wie macht man das? Man macht ein Konzept und die müssen sagen, das wollen wir ja haben, oder?
Genau, ich hatte, glaube ich, meine erste E-Mail dahin geschrieben und da kam nur die Antwort, wir sind voll.
Dann hast du gesagt, aber ich bringe 1.000 Leute hierher und das werdet ihr nicht vergessen, diese Nacht.
Und nein, das war noch, da war ich noch ganz klein, also die kannte mich wirklich nicht. Und es war auch eine relativ schnöde E-Mail, die da zurückkam, also wir sind voll und dann meinte, naja, habt ihr nächsten Monat vielleicht noch was oder so und da kam gar keine Antwort mehr. Und Johann Barlach kam dann zu einer Ausstellung von mir und und sagte dann am Ende irgendwie, hey, ja, wollen wir es nicht mal bei uns machen? Und ich so, willst du mich verarschen? Ja, so, okay. Ihr habt mir so rüde abgesagt. Ja. Das war super. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir treffen uns mal. Okay. Und dann habe ich das Konzept vorgestellt. Und dann.
Aber prinzipiell funktioniert das so, ne? Man stellt denen was vor und dann kann man es machen. Ja, vielleicht soll ich mir den auch mal krallen für meinen Podcast. Vielleicht auch mal ganz interessant. Ja, weil das ist ja, ich versuche ja tatsächlich immer alle Aspekte irgendwie zu beleuchten, die für mich interessant sind. Den Podcast habe ich nicht gemacht, um hier Celebrities zu haben und Werbung zu verkaufen, sondern ich habe diesen Podcast gemacht, weil ich die Gespräche, die ich sonst mit Leuten in der Kunstszene und darüber hinaus eben auch so führe, zum Beispiel irgendwie bei mir am Tresen oder einem anderen Tresen oder wenn man auf Ausstellungen ist und ich gesagt habe, da gibt es ja auch durchaus ein Interesse, wo man das mal ein bisschen mehr vertiefen kann. Ich habe zum Beispiel diesen 2 Minuten NDR-Bericht von dir gelesen. Das sind so, da denke ich immer, nichts gegen den NDR, ich freue mich auch, wenn die über uns was machen, aber es gibt auch bei der Affordable Art Fair war auch ein NDR-Bericht. Es gibt so einen Setzkasten von wie Journalisten, die sich ein bisschen für Kunst interessieren, solche Sachen aufbauen.
Das war ein bisschen schade auch, da war ein alter Bericht noch drin, recycelt. Ah, okay. Darum sah ich dann auch irgendwie mal zwischendurch jünger aus.
Also okay, ja. Ja, aber darum, du hast halt in so einem Podcast hast du einfach die Möglichkeit, das ein bisschen da weiter.
Ja, ein bisschen in die Tiefe zu kommen. Genau. Und ich glaube, es interessiert auch Leute. Und wenn nicht, dann schalten die schon nicht ein, aber wie auch immer.
Ja, auch da wieder, ne? Du musst dir einfach nur bei den Zuhörern musst du immer vorstellen, passen die überhaupt noch in diesen Raum rein und welchen Raum passen die dann rein? Und dann ist das schon ganz gut, ne? Also für auch, die Werbung ist es
stellst ja. Stellst du jetzt Leute vor, die das hören? Ich sitze ja hier mit dir mit einer Tasse Kaffee und irgendwie alles ist gut. Wir sitzen hier so zu zweit.
Nee, ich denke dann immer so an die Umgebung, wie ich Podcasts höre und wo ich Podcasts höre.
Wie hörst du Podcasts?
Meistens tatsächlich auf dem Fahrrad hier zur Arbeit und manchmal auch beim Sport. Kommt auch an, was für einen Sport ich mache gerade.
Ich immer so super gerne im Sommer auf dem Balkon, irgendwie so, wenn man da mal sitzt, eine halbe Stunde oder Stunde. Und jetzt im Winter, wenn ich einfach sonntags mittags im Bett nochmal liege.
Ah, ja, cool.
So verkatert.
Nee, für mich ist das tatsächlich immer, darum höre ich selten mal Podcasts so in einem Rutsch durch, ist dann gesagt, also ich trainiere unterschiedliche Dinge, aber ich bin seit vielen, 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 vielen Jahren Boxsicher auch und ich mache viel mein Boxtraining und bei im Boxtraining habe ich immer, da kann man Musik behören, wenn man es alleine macht, kann man Musik behören. Aber dann habe ich den meinen Lieblingspodcast entdeckt mit Teddy Atlas, das ist so ein legendärer Boxtrainer, eigentlich die Legende zur Zeit, die so rumläuft, die manifestiert auch durch den Podcast.
Ja.
Also wirklich ein Junge von der Straße mit einer ganz bewegten Vergangenheit, hat auch ein super Buch jetzt rausgebracht oder im Sommer letzten Jahres, aber gibt's jetzt als Audiobook, das höre ich dann auch. Das kann ich beim Boxtraining tatsächlich hören, weil ich natürlich nicht immer alles mitbekomme, aber ich weiß, worum es geht.
Mhm.
Ich weiß, was er sagt. Und er ist immer wie so ein Coach, denn er spricht allein schon.
Ja.
Und der wird auch richtig laut. Der wird auch richtig laut zwischendurch und sowas. Und das ist dann ganz angenehm. Weil nicht jeden Boxkampf, über den er spricht, habe ich gesehen. Und nicht mit jedem Boxkampf kann ich was anfangen. Aber das, worüber er im Prinzipiell redet, warum der Boxer den gewonnen hat.
So ein bisschen
das
so war, wie Tour de France.
Das kriegt man so ein bisschen.
Wenn man auf dem Sofa einfach einschläft, dann wacht man wieder auf und dann sind die irgendwie 20 Kilometer weiter, aber man ist wieder drin.
Aber wenn man jetzt so eine unmittelbare Interviewsituation hört, also so wie das bei dem OMR-Podcast ist oder was Lofi macht oder was mein Lieblingspodcast Marc Maron macht, What the Fuck, Da kannst du jetzt nicht unbedingt leisten, also kannst du ja natürlich auch leisten, aber da kannst du nicht so komplett auch mal abschalten, so für 3 Minuten rausgehen, sondern da bleibt man dann dabei. Und die höre ich aber trotzdem alle immer so stückweise, weil ich wohne keine 3 Kilometer weg von ihr, setze ich mir Fahrrad hin, bin ich eine Viertelstunde später hier, abends wieder eine Viertelstunde zurück, je nachdem, wo ich hinfahre. Und dann ertappe ich mich dabei ganz oft, dass ich eben einfach dann den Kopfhörer einsetze und einen Podcast höre und dann stehe ich im Supermarkt und dann muss ich den ausmachen. Dann geht das nicht mehr, weil ich auch keinen Bock habe, mich so rauszuschießen aus allem. Aber ich bin tatsächlich der klassische Podcast-Nebenbei-Hörer. Gibt ganz selten mal, dass ich mich hinsetze und das in Ruhe höre. Das ist, wenn Teddy Atlas über einen Boxkampf spricht, den ich gesehen habe und wo ich selber interessiert dran bin.
Wurde nochmal Revue.
Oder wenn er vorher auch drüber spricht und ich weiß, den gucke ich mir am Wochenende an.
Ja, geil.
So, dann ist das
schon mal ein bisschen
heiß. Genau, so, ja, das ist schon gut, ne? Dann braucht man den Fachmann. Aber so wirklich, weiß ich nicht, dafür ist in meinem Familienleben auch immer wirklich viel zu tun. So um die
Aber ich finde das ganz gut, um mal so runterzukommen. Oder zum Beispiel Zugfahrt nach Berlin.
Okay.
Da ist es auch super, wenn man irgendwie 2, 3
Autofahren.
Podcasts hat.
Autofahren
auch. Ja. Ja.
Das stimmt.
Da geht es auch kurz gut.
Ja. Aber du hast jetzt ja, was ist jetzt dein 2., 3., 4., 5. Podcast?
Lass mich mal überlegen.
OMR.
OMR, dann war einer nie gehört. Der wurde, glaube ich, nicht so oft gehört.
Achso.
Nie.
Okay.
Jetzt habe ich einen mit Nono aufgenommen und einen
mit wem?
Mit Nono Yes Yes, der ist Biking Borders, die sind irgendwie von hier bis, lass mich lügen, Peking mit dem Fahrrad gefahren, auf jeden Fall weit. Und er macht jetzt einen Podcast und fragt oder unterhält sich mit Leuten über so die Geschichte, was da jeweils die persönliche Geschichte ist von Leuten, die irgendwie, die er interessant findet.
Mhm.
Das war ganz spannend. Und mit Ming habe ich einen Podcast gemacht und Sinem, die, der ist auch noch nicht draußen, die auch einfach mal so gefragt haben, wie funktioniert das, wie bist du dazu gekommen?
Ja, das haben wir jetzt gar nicht so
besprochen. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil
ja,
das
ja.
steht ja auch in jedem
Interview. Ja, aber das ist auch, also da kann ich ja Gott sei Dank ein bisschen voraussetzen, weil es ja ein Kunstpodcast ist, dass die Leute auch mal sagen, okay, wer ist dieser Paul Schrader und ich muss jetzt nicht immer die Vita und sowas erzählen.
Ja, das ist ja also, ultra langweilig. Jetzt haben wir noch gar nicht über Kunst gesprochen eigentlich.
Ja, genau. Und das ist genau, da kommen wir jetzt zu. gut, dass du das sagst. Du hast auch gesagt, dass du dir für dieses Jahr was Neues vorgenommen hast. Aber da können wir auch gleich zu kommen. Was ist denn deine? Ja, wo liegt denn eigentlich deine Inspiration? Weil du malst ja abstrakt. Abstrakt ist ja nun mal ein. Naja, also das sehen die Leute auch unterschiedlich. Für manche Leute ist es total einfach, weil sie sagen, für andere Leute ist es extrem komplex und lassen die Leute sich ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Das geht von einem spontanen Einfluss bis hin zu absolut mathematischen Berechnungen, wie zum Beispiel, den solltest du dir vielleicht mal anhören, mein Podcast mit Morten Andersen. Das ist ein dänischer Künstler, der abstrakt malt, aber extrem grafisch, ganz faszinierend, kommt auch vom Graffiti, aber macht das sehr, 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 sehr.
Du arbeitest eben im Abstrakten mit Proportionen. Mhm. Das ist nichts anderes als Mathematik am Ende. Mhm. Wie passen Farben zusammen? Wie ist die Komposition der Farbe auf der Leinwand? Wie ist die Größe? Das alles wirkt und ein Bild fliegt am Ende oder es fällt in sich zusammen. Das ist relativ einfach und Leute sagen natürlich oder neigen dazu, die sich jetzt nicht so gut auskennen. Das ist super einfach, du haust ein bisschen Farbe auf die Leinwand. Oft versuchen die das dann, weil die vielleicht denen die Preise auch zu hoch sind, zu Hause selber. Und was kommt da raus? So ein brauner Fleck.
Ja, das heißt, du musst, also okay, du solltest, du musst, also das, was die Leute vielleicht bei abstrakter Kunst vielleicht oft nicht so sehen, ist, dass da auch ein theoretischer Unterbau ist, den man verstehen muss, wie man mit Farbe umgeht. Aber woher kommt das bei dir? Wie gehst du an so ein Bild ran?
Ich habe so Farbwelten im Kopf. Also ein Freund von mir ist ein Musiker, der hat so Musikwelten im Kopf, der kann Musik wirklich auseinandernehmen, wenn er was hört und sagt mir, guck mal, hör mal da und das ist der Bass und tak, tak, tak. Der nimmt das wirklich so mathematisch auseinander. Und das kann ich bei Farbe. Dass ich diese verschiedenen Schichten habe, die verschiedenen Kompositionen, wie passt was, wie greift was ineinander. Ich finde eigentlich immer, zwei Farben nebeneinander ist schon interessant, aber wenn drei Farben ineinander greifen, dann wird es spannend. Und dann passiert irgendwie was. Und das muss nicht nur mal drei Farben in einem Bild sein, sondern das kann an jeder Stelle des Bildes eine unterschiedliche Farbkombination sein, die ineinander greift. Und das Schwerste ist dann, diese Gebilde miteinander harmonieren zu lassen.
Aber ist das ein intuitiver Prozess oder weißt du vorher, hast du eine Vorstellung, was du machen willst?
Ich habe, wie gesagt, diese Farbwelt im Kopf, die so ein bisschen wie so ein Fantasiebild ist und die dann auf die Leinwand kommt. Und dann bei der Komposition merkst du im Verlauf, das passt jetzt noch nicht so richtig oder das sieht da schon wunderbar aus, also dann korrigierst du sozusagen auf der Leinwand. Mhm. Und dann hast du, oder ich habe, also ich kann nur für mich reden, dann habe ich so 5-6 Mal, wo es richtig schief geht, wo du denkst, ich hatte eigentlich da schon eine schöne Stelle, die so geworden ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann verhaust es und dann ist sie übergemalt oder wie auch immer. Und das erfordert eine wahnsinnige Energie bei mir. Mhm. Also ich kann das nicht verkatert, ich kann das nicht betrunken, ich kann das nicht bekifft machen, sondern du musst einfach körperlich und auch psychisch unfassbar fit sein, um diese Rückschläge wieder hinzunehmen und dann daran weiterzuarbeiten, bis das eben fliegt und bis das nicht nur gut ist. Also ein gutes Bild hat man relativ schnell, aber auch wieder jetzt ganz subjektiv. Ne? Ein perfektes Bild für mich, das dauert wahnsinnig lange.
Arbeitest du an mehreren Bildern gleichzeitig oder immer nur?
Ich habe so 2-3, aber eigentlich so eins, wo ich mich fokussiere.
Und hast du eine feste Farbpalette oder ist das bei dir?
Ich greife leider immer zu ähnlichen Farben. Das habe ich mir jetzt fürs neue Jahr vorgenommen. Ich wollte eigentlich jetzt mal ein bisschen Porträtmalerei in Öl machen.
Ja. Jetzt mal zu, nicht in Öl, jetzt mal zu Acryl, oder?
Genau, Acryl. Und um da komplett wegzukommen und mal irgendwie den Kopf einfach nur frei zu machen für was Neues. Die müssen vielleicht gar nicht gezeigt werden, aber einfach, dass man mal so ein bisschen die Hand und das Auge so ein bisschen an was anderes trainiert. Und was ich mir auch vorgenommen habe, mit viel reduzierter zu arbeiten fürs neue Jahr. Oder was heißt fürs neue Jahr, für jetzt die nächsten Sachen. Dass man nur noch 2, 3 Hauptfarben hat. Oder eigentlich 2 Hauptfarben und dann so ein bisschen Nuancen.
Ja.
Und die Bilder ruhiger zu machen. Und auch vielleicht einen anderen Hintergrund zu nehmen, rohes Line und so, das bin ich ganz gespannt drauf.
Also kommst du auch an so einen Punkt, wo du sagst, okay, da habe ich mich jetzt eine Weile dran abgearbeitet und jetzt kann ich mal neue Techniken, neue Materialien ausprobieren, oder?
Ich finde ja immer das Spannendste, wenn du eine Serie hast, die funktioniert, die dann abzubrechen und dann zu sagen, das war's bis hierhin. Ich weiß von einer, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Geschwungenen. Da könnte ich, glaube ich, noch 20 verkaufen sofort. Also da gibt es wirklich eine Liste, die ich habe mit Leuten, die danach fragen. Und
ja, gut, das hört man natürlich immer mal wieder. Kannst du nicht immer sowas malen? Ja. Aber
nee, das ist leider weg.
Das finde ich zum Beispiel, das ist auch ein Privileg, auch natürlich dieses Risikos Künstlers zu sein, dass du was ein Produkt machst, was vielleicht niemand haben möchte. Und vielleicht möchte es auch niemand sehen.
Ja.
Aber das gehört natürlich dazu, dass du diese Freiheit auch hast. Ich komme auch immer wieder an so einen Punkt, wo ich sage, nee, Moment, jetzt möchte ich das gar nicht mehr weitermachen. Und dann drängt sich vielleicht was Neues schon rein bei mir, wo ich vorher schon drüber nachdenke, was ist so ein Prozess, wo ich vielleicht noch an dem letzten Bild der Serie irgendwie arbeite, noch gar nicht weiß, dass ich die aufhören möchte oder muss. Aber dann habe ich andere Einflüsse oder andere Gedankengänge, wo ich sage, das möchte ich aber jetzt gerne machen. Und dann schiebt man das andere mal weg.
Und darum mache ich zum Beispiel keine Auftragsarbeiten, weil mich das unfassbar nervt. Also ich will eine weiße Leinwand haben, wo ich anfange und frei bin und das machen kann, was ich umsetze. Und ich glaube auch, wenn man das mit der Leidenschaft macht, dann springt das irgendwie auf andere Leute über. Und wenn man das macht, weil man das verkaufen kann vermeintlich, dann wird es irgendwie so langweilig und so belanglos. Und aber es ist trotzdem ganz spannend, wenn das erste Bild aus einer neuen Serie rauskommt. Das findet jeder immer blöd, weil die natürlich Leute sind daran gewöhnt und haben so ein Auge und so eine Erwartungshaltung. Und dann überrascht man die erstmal und das stößt meistens auf Ablehnung. Und dann gewöhnt man sie wieder langsam dran, dann findet es gut und dann hört man wieder auf und dann ist eigentlich so der Schwung gerade da und dann passiert was Neues. Aber also das braucht man ja auch. Also man braucht die Entwicklung, sonst ist ja schon sofort tot.
Haben deine Bilder eigentlich Titel?
Ja, teilweise. Da tue ich mich immer wahnsinnig schwer mit. Weil eigentlich bin ich introvertiert versuche immer so wenig preiszugeben wie möglich und finde schon eigentlich das Bild als Medium ganz angenehm, weil das schaffst du alleine und dann stellst du es so raus und hast so einen Filter noch vor dir. Aber dem dann Namen zu geben, finde ich schon eine ganz schön persönliche Sache.
Ja,
okay. Und da finde ich, wie ist das bei dir? Ich finde das immer einen schwierigen Spagat zwischen sowas Offensichtlichem und
ja, ich liebe ja Text und schreibe ja auch sehr gerne und alle meine Bilder haben eigentlich Titel. Es gibt so ab und zu mal so, da gibt man nicht mal eins untitled und dann mache ich Klammer auf und in der Klammer schreibe ich dann den Titel. So, aber das manchmal, weil ich erzähle vielleicht auch in vielen meiner Bildern ganz andere Geschichten und dann funktioniert das schon, wenn man da irgendwie Titel zu machen. Ich weiß nicht, wenn du so eine Kurzgeschichte schreibst oder eine Geschichte schreibst, ist ein Titel immer was Schwieriges. Genauso wie bei einem Song, obwohl man da oft auch irgendwie eine Zeile nimmt, die darin vorkommt oder sowas. Aber ich finde, für mich persönlich, aber nur für mich persönlich, also mir ist es vollkommen egal, ob andere Künstler ihre Bilder benennen. Das ist jeder, wer so gesagt, du hast ja ein Argument dafür, warum das bei dir nicht immer funktionieren kann. Und dann macht es total viel Sinn. Darum, das muss jeder selber machen. Aber ich liebe Titel. Und ich liebe aber vor allen Dingen die Titel, die mir kommen, während ich die Bilder mache, wo ich dann schon in dem Moment weiß, wie das Bild heißt. Das ist super. Ich bin noch beim Bild vielleicht noch ein Drittel des Weges, was bei mir teilweise auch mal eine Woche oder zwei dauern kann und weiß schon, bam, so wird das Bild heißen.
Ich habe meistens Musik, die ich dabei höre und dann nehme ich irgendwelche Fetzen aus den Songs, die dabei waren, als es entstanden ist sozusagen. Ja. Die haben dann mit dem, also da kann jemand Drittes so wenig mit anfangen, weil man natürlich das nicht gehört hat oder nicht dabei war oder da keinen Bezug zu hat. Finde ich aber gar nicht so schlimm.
Nein, weil es geht ja nicht darum, unbedingt einen Titel zu finden, der das Bild nochmal beschreibt. Ja. Darum geht es wirklich nicht. Ja. Sondern es geht mehr darum, dass es vielleicht auch so eine Momentaufnahme des Prozesses ist. Und das habe ich, es gibt bei mir auch Bilder, die da sind Fetzen von den Songs, die Musik, die ich dabei höre. Das ist
witzig, weil der Prozess für dich natürlich komplett ist. Ja. Du hast den absoluten Overview und jemand anders sieht nur irgendwie so ein Fetzen aus so einem Song und das Bild, was aus dem, also so, weißt du, das ist eigentlich so eine Wortbildschere.
Ja, aber sollen die Leute auch selber klarkommen damit? Das ist ja nicht meine Aufgabe, denen irgendwie dann eine perfekte Lösung anzubieten. Ja. Und das kann man ja gut finden oder nicht. Also ich habe meine aktuelle Serie, die ja hinter dir hängt, mit diesem, wo ich ja bunt arbeite und wo die Hintergründe ja auch eine sehr abstrakt mathematische Art und Weise angelegt sind am Anfang, bevor ich dann figurativ werde. Die haben alle nur den Vornamen der Person, die mich inspiriert hat. Für das Motiv, was da drauf ist. Da geht es ja nicht um die Person, die drauf ist, sondern es geht um das Motiv. Und dann heißt das Bild zum Beispiel Philomena und keiner weiß genau warum, aber das Ursprüngliche ist halt, ne, oder die da drüben, der eine heißt The Farmer, weil den Namen weiß ich noch nicht mal von dem Musiker. Das ist so ein Duo, die nennen sich Adele and The Farmer. Und er ist The Farmer und Adele ist die Frau, die dann sonst mitsingt. Und das sind so Dinge, die sind da jetzt nicht unbedingt wirklich wichtig. Die sind für mich halt wichtig, weil es so eine Markierung ist.
Ich habe eins in Frankreich gemalt und da hatte ich ein Buch über Max Ernst gelesen und eben seine Freundin Leonora und dann hieß das Bild am Ende Leonora. Kann wahrscheinlich auch keiner was mit anfangen, aber jetzt als Erklärung hinterher, das...
Ja, also das ist auch nicht das Schlechteste im Buch von Max Ernst. Das ist einer der ersten Künstler, die mich in meinem Leben beeinflusst haben. Aber ich komme aus Köln und dann sind meine Eltern rausgezogen nach Brühl und da bin ich aufs Max-Ernst-Gymnasium gegangen.
Ja gut, dann
und,
war das ja
Das ist ja der Geburtstag gesetzt. Von Max Ernst und da da war, ja, der hat mich schon früh beeinflusst.
Also,
ja,
ich fand's, ich hatte in der Schule irgendwie, kann ich mich erinnern, eine Freundin im Kunstunterricht hat so ein Referat über Dada gehalten und ich war da viel zu jung, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Aber jetzt in dem Kontext irgendwie, man ist gerade aus dem Zweiten Weltkrieg raus, alles furchtbar und durch diesen grauen braunen Nationalsozialismus irgendwie so in diesen komischen, ernsten Strukturen, da auszubrechen mit Dadaismus, das macht natürlich absolut Sinn.
Ist das für dich, wo du jetzt kommen wir ja ein ganz anderes Thema, aber ist das für dich auch, also deine Bilder, spielt da eine aktuelle, also das Zeitgeschehen, spielt das eine Rolle für dich, wie du malst?
Ein bisschen, also auf meiner ganz persönlichen Ebene, aber ich habe ja, hatte Kunstleistungskurs, hätte auch immer gerne Kunst studiert, also habe schon auch als Kind viel gemalt, habe mich das aber dann irgendwie. Ja, nicht getraut, will ich jetzt gar nicht sagen. Also hätte ich mich schon getraut. Aber habe dann irgendwie Jura studiert, weil so, das hat mein Vater auch nicht gesagt, aber also man hat irgendwie diese Erwartungshaltung, okay, mach erstmal was Richtiges und dann kannst du danach Kunst studieren vielleicht. Und dann ist das Jurastudium relativ lang. Dann habe ich eine Doktorarbeit geschrieben, das zweite Examen gemacht und dann habe ich in der Kanzlei angefangen zu arbeiten. Und dann hatte ich auf einmal wieder Zeit, aktiv zu malen. Also davor war ich schon in Ausstellungen.
Aber ist das wichtig für dich, dass du das gemacht hast? Also glaubst du, dass dich das heute neben was du tust, prägst? Würdest du das so im Rückwirkend, war eine nette Erfahrung, aber ich hätte lieber 10 Jahre früher angefangen, Kunst zu machen?
Ich hatte diesen inneren Antrieb, immer Kunst zu machen. Also dieses Malen, ich habe ganz, ganz viel gesprüht in meiner Jugend. Ja. Und dieses Malen ist, wie gesagt, ich habe einfach angefangen, als ich dann als Rechtsanwalt gearbeitet habe, einfach wieder zu malen, ohne irgendeine Absicht zu haben oder so, das mal zu verkaufen. Und ich hätte jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, ja, scheiß drauf, wäre ich mutiger, hätte ich sofort Kunst studiert. So ist aber auch gut. Also das war ein hartes Studium, aber interessant. Also ich würde es jetzt nicht nochmal machen, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Und das prägt einen natürlich. Und da war eigentlich, du bist in der Kanzlei, sitzt da, arbeitest, bist super in deinen Schemata drin. Also gibt's nicht rechts und links irgendwie richtig, dass du ausbrechen kannst, sondern du bist eigentlich in sehr vorgefertigten Mustern drin. Und da leidet natürlich ein kreativer Kopf so ein bisschen. Das sind eher strukturierte Leute, die anders denken als jemand, der kreativ ist, die so einen Beruf normalerweise machen. Das heißt, dass ich auf einmal, als ich Kunst gemacht habe, absolut frei war. Und das die abstrakte Kunst gibt einem ja da die Möglichkeiten, einfach keine Grenzen zu haben. Du musst dich nirgendwo anmelden. Darf ich das machen? Also wie als Jurist kriege ich jetzt die Zulassung als Rechtsanwalt oder nicht? Sondern du hast diese absolute Freiheit. Es gibt kein richtig und kein falsch mehr irgendwie. Niemand sagt dir, das darfst du nicht tun. und du kannst ausbrechen. Hm. Und dieser ganz große Ausbruch ist dann natürlich, wenn du sagst, okay, ich hänge jetzt diesen Job an den Nagel, ich habe da 6,5 Jahre gearbeitet, war eine super schöne Zeit, also habe ich richtig gerne gemacht auch. Dass es Spaß macht, ist das was anderes, aber interessant war es auf jeden Fall. Und dann da auszubrechen und die abstrakte Malerei sozusagen, ja, in seinen Alltag zu integrieren oder das immer machen zu können, wenn man Lust drauf hat. Und auch mal zu sagen, jetzt habe ich gerade keine Lust drauf. Aber diese Freiheit, dieses Ausbrechen aus dem Hamsterrad, was ja ganz viele in unserer Generation haben, die, glaube ich, in im Büro sitzen und arbeiten, kriegen irgendwie, tauschen Geld für Zeit und kommen dann am Abend nach Hause und denken so, jetzt lege ich mich noch aufs Sofa, guck Netflix und dann ist das, geht das Hamsterrad wieder von vorne los. Netflix, ja. Das fand ich ganz spannend und oder das ist sozusagen die große Geschichte eigentlich hinter den Bildern. Das ist kein Bild hat eine Geschichte, die so wie du es gesagt hast, wo du eine Story hast, sondern bei mir ist es eigentlich dieses Ausbrechen aus diesem, was ich gelernt habe, eigentlich diesem juristischen Beruf und dem Alltag als Rechtsanwalt in eine absolute Freiheit und das aufzugeben, so einen sicheren Job für Bilder verkaufen und mal gucken, was da kommt. Das war schon die mutigste Entscheidung meines Lebens.
Ja, ich habe das auch gefragt, also vor dem Hintergrund, wie gesagt, zum einen, das ist ein mutiger Schritt, das zu tun. Mhm. Man, gerade wenn man eine Ausbildung und eine Karriere hat, die eigentlich auch funktioniert und die, wie man, wie unsere Eltern das sicherlich sagen, solide ist.
Genau, genau.
Aber das und mehr ist als grundsolide.
So diese aber diese Frage der Zeit, was willst du dann eigentlich dann?
Ja,
was
genau.
Hat man dann, wenn man dieses monatliche Einkommen hat und ja, das Wochenende und dann kommt wieder der Montag und du machst eigentlich immer was für andere, was du gar nicht vielleicht so machen möchtest. Also das ist, dann stehst du auf einmal wieder an so einem Anfangspunkt und denkst so, ja, das kann es jetzt ja nicht gewesen sein.
Ja, aber also ich finde es aus dem Grund natürlich auch irgendwo sehr spannend, weil ich, also mir geht's nicht um dieses, oh, der war erfolgreicher Anwalt und dann hat er diesen Schritt gemacht, sondern ich persönlich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut, etwas mit sich rumzutragen, sehr, sehr lange, was einen auch immer ständig begleitet und wo man länger braucht dafür, um dann irgendwann zu sagen, das ist jetzt der radikale Schritt, den ich mache. Ich wollte auch Kunst machen und Künstler sein, aber habe auch viele, viele andere Dinge gemacht, bis ich irgendwann dann die Entscheidung getroffen habe, Anfang 30 zu sagen, ähnlich wie du, Feierabend jetzt oder nie. Vor allen Dingen, das ist jetzt oder nie. Wenn ich es jetzt nicht mache, also ich will das jetzt, ich will nicht in meiner Rente anfangen, irgendwann die Leinwand aufzubauen und Landschaften zu malen, sondern ich habe jetzt auch so viel in mir, was ich irgendwie loswerden möchte und jetzt muss ich das endlich machen und dann wirst du natürlich erstmal mit so einer ganz anderen Realität konfrontiert.
Genau, diese Freiheit ist dann, du bist aus diesem Käfig raus und dann ist erstmal eine große Leere.
Ja, die Freiheit ist auch nicht unbedingt immer einfach.
Kann auch relativ leer sein, so eine Freiheit. Und dann stehst du da ohne Struktur und ohne alles.
Gut, aber Gott sei Dank hast du ja vorher schon Struktur gelernt. Also das ist ja, also mir hat das, darum habe ich vorhin die Frage gestellt. Für mich haben all die Jobs, ich habe ganz viele verschiedene Jobs gemacht, aber all die Jobs, die ich vorher gemacht habe, die sind hier irgendwo noch drin in dem, was ich tue und wie ich die Sachen angehe. Drin, ja.
Genau. Also dieses Studium, das war fast 9,5 Jahre irgendwie mit allem drum und dran. Ja. Das hat, auch wenn du vorher so ein kreativer Freigeist warst, der da irgendwie nicht so richtig ins erste Semester gepasst hat. Das hat schon einen geprägt und verändert und was man machen kann, ist organisiert, E-Mail schreiben, du weißt irgendwie, wo oben und unten ist in manchen
Sachen. Auch das unternehmerische Selbstverständnis oder Selbstbewusstsein, was du mitbringst.
Oder vielleicht auch mit einem Vorstand irgendwie von irgendeiner Bank sprechen, das hat man da auch gelernt. Stimmt, das kannst du auch, da hat man dann auch auf einmal keine Angst mehr. Also diese natürlichen Hemmschwellen, die man sonst generell hat oder auch Verhandlungen führen konnte ich immer wahnsinnig gut, weil ich gut auf Leute zugehen kann und das lernt man aber auch und gerade als Introvertierter stehst du auf einmal in so einem Anwalts keine Ahnung Vortrag und du sollst dann da auf die Mandanten zugehen und denen die Hand schütteln und so auf Augenebene, auf Augenhöhe begegnen. Das hilft natürlich wahnsinnig für Ausstellungen oder so. Ne? Das ist eigentlich dieselbe Situation, nur du hast ein anderes Produkt.
Ja. Pass mal auf, ich habe noch eine Frage zu deiner Kunst und zu dem, was kommt, weil sonst ist wieder so eins dieser Gespräche, die auch nicht enden müssen. Aber doch irgendwann enden müssen, weil sonst verlieren wir die Zuhören. Ist der Raum gleich wieder leer. Hier, ne? nee, und zwar zu deiner aktuellen Serie Porträts. Was sind das? Wer ist das denn, den du da?
Ich habe noch überhaupt nicht angefangen. Also was so meine erste Idee war, weil es gerade im Bucerius Kunstforum irgendwie Andy Warhol Amerika fand ich eine relativ blöde Ausstellung, weil die Räume auch so scheiße sind. Also die neuen finde ich furchtbar. Davor fand ich das Bucerius Kunstforum wirklich super schön, weil die immer so klein auf den Punkt und jetzt irgendwie nicht so. Jedenfalls Andy Warhol und hier, du weißt schon. Marilyn Monroe. Also sozusagen die Frau des Zeitgeistes damals. Das kam ja so als erstes. Ich finde alle Bilder, die man mit Mickey Mouse, Marilyn Monroe und Stern sieht, das
als Pop-Art.
Muss man mit Vorsicht genießen.
Ja. Also, Ikonen halt, ne?
Ja, aber jedenfalls fürs Porträt, ich weiß es noch nicht, wer darauf kommt.
Also ich dachte, hätte ja sein können, pass auf, das ist so eine bestimmte Sache, die mich anspricht in einem Porträt. Porträt ist ja unterschiedlich. Entweder man geht halt den Weg, dass man sagt, da gibt's Ikonen, die möchte ich auch gerne mal so verwirklichen, wie ich das umsetzen möchte, wie ich das. Außerdem gehst du dir ja erstmal ran an dieses Thema und wer weiß, ob, selbst wenn du jetzt Warhol und Marilyn Monroe und Mickey Mouse malen würdest, ob die.
So meinte ich das nicht.
Ob das jemand sehen würde, es ist ja auch ein Prozess, da hinzukommen. Denn ich finde, wie gesagt, Porträts sind ja die, das musste ich. Da ist ja was im Gesicht und in der Geschichte, das dich so anspricht, dass du dich damit auseinandersetzen möchtest.
Ich wollte es gerade sagen, also das ist, glaube ich, jetzt diese typische Situation, wo man im Studio steht, die weiße Leinwand hat und die erstmal zwei Wochen anguckt und denkt, okay, wie fange ich an? Was? Also so dieser erste Schritt ist ja immer der schwerste. Was will ich eigentlich machen? Ich weiß, ein Porträt, aber wer soll es sein? Wie wird das irgendwie konzipiert und warum überhaupt? Da bin ich noch nicht so richtig weit. Ja. Was ich aber weiß, ist, dass es so ein bisschen figurativer werden soll oder überhaupt figurativ werden soll. Einfach weil ich mal Lust habe, da so ein bisschen mich selber zu schulen und selber zu gucken, was passiert da eigentlich, was kommt da raus. Vielleicht fange ich auch erstmal mit Stillleben an. Französischer Obstkorb oder sowas.
Paul, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ich denke, deine Fans und Follower auch. Aber da ist ja, das kriegt man alles mit.
Das kriegt man alles mit. Ich poste fleißig.
Ja, genau. Super. Ja, schön, dass du hier warst, dass du Zeit gefunden hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Danke dir.
Gerne.
Helium Talk.